Gelegentlich werde ich eingeladen oder gebeten, eine Trauung zu machen. Ich mache nicht viele, ganz paar wenige. Aber bei einer Trauung gibt es für mich persönlich ein absolutes Highlight. Für den Bräutigam ist es vielleicht der Auftritt der Braut. Manche sind ja noch so ein bisschen so oldschool, dass sie eben die Braut auch vorher nicht sehen wollen, sondern die dann wunderschön angezogen zur Musik einmarschiert und alle aufstehen und staunen, wie schön sie ausschaut. Das ist für den Bräutigam und für die Gäste bestimmt ein Highlight. Mein persönliches Highlight ist, wenn sich Braut und Bräutigam das Eheversprechen geben. Und ich ermutige das Brautpaar regelmäßig dazu, auch ein persönliches Versprechen, einen persönlichen Ausdruck ihrer Liebe zueinander zu geben. Das ist dann frei formuliert. Manche sind so nervös, dass sie es ablesen müssen. Verstehe ich alles, wenn ich einmal heirate. Ich war auch nervös und ich verstehe das alles. Aber das ist für mich so absolut nicht zu toppen, wenn zwei sich gegenseitig nicht nur die Ehe versprechen und sagen, ja, ich will, sondern sich sagen, was sie an dem anderen lieben. Vielleicht kannst du dich erinnern, als du das letzte Mal verliebt warst, als du das letzte Mal gesagt bekommen hast, ich liebe dich, oder es selbst gesagt hast, diese Gefühle, die damit verbunden sind, so diese tiefe innere Zufriedenheit, das ist ja ein ganzer Cocktail an Emotionen und Hoffnungen und Erwartungen. Andererseits natürlich auch, wenn du gesagt bekommst, ich liebe dich nicht mehr, ist natürlich auch ein Schock. Da hast du dich investiert und plötzlich tritt dir jemand gegenüber und sagt dir, ich liebe dich nicht mehr. Also gerade wenn wir jetzt über dieses Thema Ich liebe dich sprechen, haben jetzt einige von euch sehr positive Gefühle gehabt und haben positive Erinnerungen daran und das Herz schlug auch ein bisschen höher und ihr habt euch erinnert an diese Situation. Bei anderen ist es vielleicht auch so, dass gerade dieses Ich liebe dich mit Schmerzen verbunden ist. Vielleicht hast du es noch nie gehört. Vielleicht hast du das noch nie gehört, dass jemand wirklich dich liebt. Und nicht nur irgendetwas an dir, dein Aussehen oder deine Fähigkeiten oder dein Geld oder dein Status oder deine Stimme oder was auch immer es ist, sondern dich als Person. Wir sind in einer Serie Gebet und Jesus spricht sehr viel über Gebet und es ist natürlich hilfreich, wenn wir uns über Gebet Gedanken machen und quasi durch die Augen eines Löwen, nämlich des Löwen von Juda, das ist ein Bild aus der hebräischen Bibel für den Messias, für Jesus. Wir haben in diesem Video auch das Lamm gesehen, das ist so das Gegenpol zu dem Löwen. Aber der Löwe als das königliche Symbol des Königs Jesu, wenn wir durch seine Augen auf dieses Thema gucken, dann ist es hilfreich, uns auch an dem zu orientieren, was er darüber gesagt hat. Also wenn du etwas gebrauchen möchtest und die volle Funktion davon benutzen möchtest, wenn du es verstehen möchtest, wenn du Freude daran haben möchtest, ist es oftmals hilfreich, die Gebrauchsanweisung zu lesen. Wie viele von euch lesen keine Gebrauchsanweisung? Und sind dann total enttäuscht, weil sie nur die Hälfte oder ein Drittel oder nur einen Bruchteil von dem gebrauchen oder sogar kaputt gemacht haben. Und gerade wenn wir uns mit dem Thema Gebet auseinandersetzen, haben viele von uns eher eine Erfahrung, wo sie sagen, ja, weiß ich nicht so richtig, funktioniert eigentlich nicht. Ich habe das so verstanden, dass wenn ich bete, dann schreie ich, so wie ein Kind schreit, um Hilfe und dann hupft Gott und springt für mich ein und macht das, was ich will. So wie so ein Kind, das einen Wutanfall kriegt an der Kasse. Das ist ja auch so listig aufgebaut. Da sind die ganzen Süßigkeiten dann an der Kasse und du stehst da als Mami gestresst mit deinem Einkauf und das Kind sieht diese ganzen Schokoladen und Eier und was auch immer es ist. Und dann kriegt das Kind einen Wutanfall, weil es das haben möchte und du sagst, nee, aber heute gibt es keine Schokolade. Manchmal sind wir so drauf, wenn wir beten. Und dann sind wir sauer auf Gott, weil wir haben doch gebetet und er hat offensichtlich nicht gehört. Und Jesus, wie gesagt, er spricht sehr viel über Gebet und gerade auch im Johannesevangelium, das hat uns ja schon jetzt einige Zeit bewegt, beschäftigt. Wir haben ja viel auch Jesus im Johannesevangelium angeschaut. Und da spricht er auch über Gebet. Auf dem Weg nach Jerusalem, im Johannesevangelium Kapitel 14, 15, 16, 17, da spricht er über viele Dinge, die ihm sehr wichtig sind. Unter anderem eben auch über Gebet im Kapitel 15. Und da steigt Jesus überraschend ein. Und als ich das so anschaute, habe ich mir gedacht, wow, kann ich das wirklich an mich heranlassen? Also er redet über Gebet, aber er fängt an mit den Worten, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich dich. Jesus macht eine Liebeserklärung an dich. Er sagt, so wie der Vater mich liebt, so liebe ich dich. Ich liebe dich. Moment, Jesus, ich dachte, wir reden über Gebet. Ja, Moment, bevor du überhaupt über Gebet nachdenkst, musst du eine Sache wissen. Ich liebe dich. Und vielleicht ist schon jetzt einigen von euch das religiöse Bild, das wir von Gott haben, zerstört. Vielleicht sind einige von euch, so wie es mir dann ging, dass ich mir dachte, das ist so kostbar, das ist so wunderbar. Eigentlich ist es alles, was ich wissen muss. Jesus liebt mich. Jesus liebt mich. Jesus liebt mich. Und dann sagt Jesus, bleib in meiner Liebe. Bleib in meiner Liebe. Und das ist im Grunde der Schlüssel fürs Gebet. Das ist im Grunde, wenn du über Gebet nachdenkst, schon ziemlich viel, was du wissen musst. Jesus liebt dich und er sagt, bleib da drin, bleib in dieser Liebe, bleib in dieser Beziehung. Wir haben letzten Sonntag eine wunderbare Predigt von Hans Georg gehört, wo er gesagt hat, wir müssen einfach auch neu denken. Und er hat uns ein griechisches Wort auseinandergelegt, wo er im Wesentlichen das uns versucht er auch zu sagen, das Atmen unserer Seele, dieser Gleichklang, dieses Miteinander mit Gott, beginnen zu hören, was er sagt, beginnen zu wollen, was er will und beginnen zu tun, was er tut und mit ihm im Grunde in einer Harmonie zu sein. Das ist das, was hier Jesus sagt. Ich liebe dich. Bleib in dieser Liebe. Und dann fragst du dich vielleicht schon jetzt, okay, Moment, wir wollen ja über Gebet reden, aber jetzt habe ich doch eine Frage. Was bedeutet das dann, in Jesu Liebe zu bleiben? Was bedeutet das? Und das ist im Grunde der Schlüssel für alles, was dann Jesus danach sagt. Er sagt, wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Das heißt, Gebet können wir gar nicht unabhängig von Gott denken. Gebet können wir gar nicht unabhängig von Jesus denken. Gebet können wir gar nicht unabhängig von einer Beziehung zu Jesus denken. Und vielleicht bist du heute zum ersten Mal in diesem Gottesdienst und vielleicht bist du katholisch sozialisiert oder evangelisch sozialisiert oder überhaupt nicht kirchlich sozialisiert, hast irgendeine Vorstellung von Gott. Und darfst das heute hören, vergiss alles Religiöse. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich weiß, wer du bist. Ich kenne deinen Namen, ich kenne deine Eltern, ich kenne deine Geschichte, ich kenne dein finsteres Herz, ich kenne die Bereiche, für die du dich schämst. Das kenne ich alles, das weiß ich, das ist mir nicht verborgen. Du brauchst dich nicht verbergen. Ich kenne dich und weil ich dich kenne, und das ist ja das Krasse daran, liebe ich dich. Ich liebe dich. Und bleibe in dieser Liebe, sagt Jesus, wenn ihr hört, was ich sage und tut, was ich tue, dann bleibt ihr in meiner Liebe. Denn Gebote, dann denkst du dir, okay, jetzt kommt er mit den Geboten rum, jetzt, wo ist das Gesetzbuch, wo muss ich diese Gebote erfüllen? Jesus sagt, es gibt eigentlich kein größeres Gebot, als zu lieben. Das sagt auch Jesus, er schrumpft alles, was die Pharisäer und Schriftgelehrten und die hebräische Bibel und alles, was sie sich aus diesen vielen Geboten, die ja auch Gott gegeben hat, zusammengeschustert haben und noch oben drauf Gebote gelegt haben, hat Jesus gesagt, also wenn ihr das zusammenbringt auf eine Aussage, dann ist die Aussage, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und du kannst schon erkennen, dass wenn du sein Wort hörst und dich danach ausrichtest, du natürlich in der Beziehung zu Jesus bleibst. Du Orientierung bekommst und du bestimmte Dinge, die du vielleicht tust, die dich aber in Kollisionskurs mit Gott bringen oder gar von Gott wegbringen, sein lässt. Und unterm Strich ist es so, und je mehr wir darüber nachdenken, wird es uns klar, je bewusster wir liebevoll mit Menschen umgehen, desto mehr tun wir das, was Jesus sagt. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht hassen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht neiden und alle diese anderen Dinge. Das muss man einem, der liebevoll ist, gar nicht sagen, weil er käme gar nicht auf die Idee, sowas zu tun. Er käme gar nicht auf die Idee, Menschen für seine Zwecke zu gebrauchen, weil er sie liebt. Und weil er lieber selbst sich hingeben würde, statt andere über den Tisch zu ziehen. Weil er sie liebt. Und deswegen sagt Jesus, wenn ihr in dem, was ich sage, bleibt, dann werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Und nehmt euch ein Beispiel an mir. Ich habe das genauso gemacht. Ich musste das genauso machen. Ich bin da nicht irgendwie im Vorteil gewesen euch gegenüber. Als ich Mensch wurde hier auf dieser Erde, und wir bekennen das ja, Jesus war wahrer Gott und wahrer Mensch. Das heißt, er hatte im Wesentlichen dieselbe Situation, die du hast. Er musste auch gucken, was tut der Vater? Und dann das umsetzen, was der Vater tut, weil er wollte in dieser Beziehung zum Vater, in dieser Liebe mit dem Vater bleiben. Du kannst ihn, wenn du ihn durch die Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes begleitest, Jesus, kannst du sehen, wie er handelt. Und du kannst, wenn du das jetzt weißt, immer denken, okay, da hat er praktisch zum Vater geguckt und geguckt, was tut gerade der Vater, und hat dann getan, was der Vater tut. Hat nicht eigenmächtig gehandelt, hat nicht eigenmächtig reagiert. Und deswegen ist es wichtig, wenn wir über Gebet nachdenken, dass wir das zunächst an uns heranlassen. Gebet ist überhaupt nicht möglich ohne eine Beziehung zu Jesus. Es ist überhaupt nicht möglich ohne einer, wie soll ich sagen, ohne dem, dass wir hören, er liebt mich und ich liebe ihn und ich bleibe in dieser Liebe. Weil wir sind natürlich immer so aufgestellt, dass wir Gott vor unseren Karren spannen wollen. Wir haben bestimmte Vorstellungen, wir haben bestimmte Wünsche, wir haben bestimmte Pläne, wir haben bestimmte Ansichten, wir haben bestimmte Vorurteile, Urteile, was auch immer. Und dann sind wir ganz schnell dabei, Gott für uns, für unsere Sache einzuspannen. Und Gott ist aber nicht gekommen, dass wir ihn für unsere Sache einspannen, sondern er ist gekommen und lädt uns ein, dass wir mit ihm zusammenarbeiten. Wir werden das gleich noch beten, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist die Einladung, die Gott uns gibt. Und so ist Bleiben in Jesus kein mystisches Gefühl, sondern zeigt sich im Lebenswandel, gemäß Jesu Wort. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach sagen, ja, ich bleibe ja in Jesus. Das ist, kann man einfach so reden und du kennst diese Leute, die so reden und dann, aber wo du dann auf ihr Leben schaust und denkst dir, was ist das denn für ein Heuchler? Und viele sogenannte Menschen, die sagen, sie seien Christen, haben ja auch dazu geführt, dass Menschen abgestoßen werden davon, weil sie sagen, ja, so möchte ich nicht werden, so möchte ich nicht sein. Das ist ja total scheußlich. Es zeigt sich in deinem Lebenswandel. Und dieser Lebenswandel wird nachjustiert, wird ausgerichtet, indem du hörst, was Jesus sagt. Und indem du das an dich heranlässt und dann das tust und dein Leben darauf ausrichtest, dass du das, was Jesus sagt, auch umsetzt, gemäß seinem Wort. Und in dem Johannesevangelium Kapitel 15 ist das mit der Liebe der zweite Absatz übers Gebet. Im ersten Absatz sagt er diese bekannte Aussage, die du bestimmt schon gehört hast: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und jede Rebe, die an mir Frucht bringt, die reinigt mein Vater, damit sie noch mehr Frucht bringt. Und dann sagt er, und wie macht das mein Vater? Wie reinigt er dich, der du an mir als Rebe bist und Frucht bringst? Wie reinigt er dich? Und dann sagt er, durch mein Wort. Durch mein Wort reinigt er dich. Durch mein Wort bringt er dich zurecht. Durch mein Wort bringt er dich auf die Spur. Durch mein Wort bringt er dich weg von den Dingen, die dich zerstören. Durch mein Wort bringt er dich dahin, wo das Leben ist. Bringt er dich zu dieser Quelle. Bringt er dich zu diesem Saft, den du brauchst. Bringt er dich zu dieser Kraft, die du in deinem Leben brauchst. Und dann sagt Jesus mit dieser Liebe, fasst er zusammen und sagt, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Das heißt, Menschen, die in der Liebe Jesu bleiben, die das für sich annehmen und sagen, Jesus, du liebst mich, und aus diesem Bewusstsein heraus leben, Gott liebt mich. Gott liebt mich, Jesus liebt mich. Deren Zeichen ist, dass sie sich freuen. Das sind Menschen, die voller Freude sind. Weil, also was Schöneres gibt es überhaupt nicht, wenn der Chef aller Chefs, der letztlich irgendwann das Urteil spricht über dich, zu dir sagt, du, ich liebe dich, ich liebe dich. Und das, eben gerade habe ich das gesagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Und dann kommt der absolute Hammer. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das vorneweg hören. Wer in Christus bleibt, dessen Beten erhält eine neue Qualität. Wir beten als Geliebte. Wir beten als in einer Liebesbeziehung befindliche Menschen zu Jesus. Wir beten als Menschen, die von Jesus geliebt werden und ihn zurückerleben. Zurückerleben. Wir beten als seine Freunde. Jesus sagt, ich lade euch ein, meine Freunde zu sein. Ihr sollt nicht Menschen sein, die Knechten und wie Diener sind und keinen Plan haben, sondern ich möchte euch einbeziehen. Ihr sollt meine Freunde sein. Und wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Und eure Bitte wird erfüllt werden. Das steht da einfach so mittendrin im Johannesevangelium, Kapitel 15, Vers 7. Wenn du in seiner Liebe bleibst, wenn du in dieser Beziehung zu Jesus lebst, wenn du hörst, dass er dich liebt, Wenn du ihm zuhörst, wenn du sein Wort hörst, wenn du dich auf ihn ausrichtest, dann sagt Jesus, wisst ihr was, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Und eure Bitte wird erfüllt werden, denn nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Früher haben sich die Schüler ihren Rabbi ausgesucht, wie hier auch manchmal so Studenten ihre Professoren sich aussuchen. Und Jesus sagt, nein, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe gesagt, du und du und du und du und du und du und du. Ich finde dich toll, ich liebe dich, komm, folge mir nach. Ich habe euch dazu bestimmt, Frucht zu bringen und zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was auch immer es ist. Das ist so ein Juwel in dem Johannesevangelium, wo ich sage, wie krass ist das? Was ist das für eine Verheißung? Oder anders gesagt, je näher wir an Jesus sind, desto mehr wollen wir, was Gott will. Und genau solche Gebete beantwortet er. Und jetzt merkst du auch, warum du vielleicht mit deinen Gebeten manchmal so frustriert bist. So wie das Kind an der Kasse. Ist ja auch ein Gebet, das es formuliert. Mama, ich will die Schokolade haben. Aber das Kind ist nicht synchronisiert mit dem Willen der Mutter. Und dann sagt die Mutter nein. Und dann, ich beobachte das ja immer wieder an den Kassen, dann kriegt das Kind einen Tobsuchtsanfall und wirft sich zu Boden und schreit rum. Schreit so lange rum, bis die Nerven blank liegen und die Mutter sagt, na gut. Nur bei Gott ist es so, der hat ja Nerven wie Drahtseile. Da kannst du ja auf dem Rücken liegen wie ein Käferchen und schreien und fuchteln und machen und tun, was du willst. Dann antwortet Gott nicht und dann sagst du, ja, aber dann, was ist denn das für ein Gott? Was ist denn das für eine Mutter? Was ist denn das für eine Religion? Und hier geht es, wie du schon eben gerade gemerkt hast, gar nicht um eine Religion, sondern es geht um eine Liebesbeziehung zwischen Jesus, dem Herrn der Herren und König der Könige und dir. Und es geht um eine Synchronisation der Herzen. Es geht darum, dass du anfängst, das zu wollen, was er will. Und dann derselbe Johannes hat noch einen Brief geschrieben und er sagt, wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden. Wer von Jesus geliebt ist und Jesus liebt und in seiner Liebe bleibt und sein Wort hört und sein Gebot tut, nämlich sein Gebot, das ist so einfach, aber so tief, dass ich immer noch dran buchstabiere, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, der kann sich voll Zuversicht an Gott wenden und wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Und weil wir wissen, dass er unsere Bitten erhört, können wir sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt. So sicher, als hätten wir es bereits bekommen. Dann brauchst du auch nicht lange beten. Dann reicht es, wenn du einfach sagst, Vater, ich bitte dich. Jesus, ich bitte dich. Und dann beginnt das Gebet im Namen Jesus, dein Herz zu formen. Und du beginnst immer mehr, seine Absichten zu teilen. Also wenn wir über Gebet reden, reden wir nicht über einen Automaten, wie Hans-Georg das gesagt hat, oder einen Schalter, wo du ein Anliegen hast und du läufst dort auf, ziehst dir eine Nummer und kommst dann dran und bringst dein Anliegen vor und rennst dann weg und hoffst, dass irgendwie eine Maschine rattert und irgendwie dein Anliegen bearbeitet wird. Sondern wir sind eingeladen in eine lebendige Beziehung, eine Liebesbeziehung. Und bevor wir überhaupt ein Gebet sprechen, bevor wir überhaupt uns an ihn wenden, sagt Jesus, zuerst, bevor du überhaupt was sagst, sollst du wissen, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Bevor du irgendwas sagst, bevor du dir irgendwas vorbringst, sollst du etwas hören, das du vielleicht noch so nie gehört hast. Ich liebe dich. Und das bringt eine totale Veränderung. Ich möchte noch ein klein bisschen praktischer werden. Vielleicht sagst du, das ist mir alles noch ein bisschen zu theoretisch. Wir haben ja, wenn du an dein Regal gehst, vielleicht hast du das auch zu Hause, ein Buch stehen, das nennen wir Bibel. Das Buch teilt sich in zwei Teile. Es besteht aus einem hebräischen Teil und aus einem Teil, der in Griechisch geschrieben ist, das wir Neues Testament nennen, wo Evangelien drin sind und Briefe und die Geschichte der Apostel und am Schluss dann die Offenbarung. Also ein spannendes Buch. Und in diesem Buch kommen wir so dicht an Gott ran wie überhaupt sonst nirgendwo. Kommen wir so dicht an Gott ran wie auf keinem anderen Weg, weil wir nämlich über die Tausende von Jahren ziemlich exakt abgeschrieben bekommen haben bis heute, was Gott getan und gesagt hat in dieser Zeit. Und du musst dir einfach mal geben, für den Wahnsinn dieser Zeit und für die technischen Voraussetzungen, die es damals gab, nämlich dass das abgeschrieben werden muss, ist das, was wir heute haben, so genau, dass das völlig außer Diskussion ist. Es ist so genau, dass die paar Fehler, die da passiert sind, einfach verzeihlich sind. Warum? Weil darum geht es auch gar nicht. Es geht nicht darum, ist die Bibel absolut perfekt abgeschrieben, fehlerfrei, sondern es geht darum, ist Jesus der König der Könige und der Herr der Herren und ist er auferstanden? Und hören wir, dass er uns liebt? Und da steht sicher drin und das ist auch wirklich so überliefert. Und von dieser Wahrheit entfaltet sich dann alles andere. Und was darauf hindeutet, was das unterstützt, dem kannst du vertrauen, weil das ist genau das, was der Heilige Geist dann durch sein Wort uns sagen will. Und da gibt es einen Psalm, es gibt ein Buch in der hebräischen Bibel, das sind die Psalmen, das sind Lieder, Liedertexte und Gebete, 150 davon. Und Jesus hat diese Psalmen regelmäßig gebetet. Das wissen wir deshalb, weil er aus den Psalmen immer wieder in bestimmten Situationen zitiert. Und früher war es so, auch das ist heute noch so, dass gläubige Juden die hebräische Bibel weitestgehend sogar auswendig können. Ganz bestimmt die ersten 5 Bücher Mose und ganz bestimmt die Psalmen können alle Psalmen auswendig. Das heißt, es wurden auch immer die gesamten Psalmen zitiert. Also wenn da nur ein Ausschnitt angeführt wird im Neuen Testament, dann einfach wahrscheinlich aus Platzgründen, weil die Papyrusrolle nicht groß genug war, dass man den ganzen Psalm hätte dann auch hinschreiben können. Und es ging dann vielleicht in dieser Situation auch um diese Betonung dieses einen Abschnitts. Aber es wurde immer der gesamte Psalm mitgedacht. Und es wird das Gebetsbuch der Bibel genannt, die Psalmen. Und es ist ein so powervoller Schatz, es ist so unglaublich, dass wir den eigentlich heben sollten, wenn wir genau das machen, was Jesus sagt, nämlich, ich liebe euch und bleibt in dieser Liebe, bleibt mit mir synchronisiert, hört, was ich sage, versucht meinen Willen zu verstehen und verbindet euch mit meinem Willen und erlebt, was dann passiert. Und das geht zum Beispiel ganz toll mit dem Psalmen. Man muss sich nur ein bisschen darauf einlassen und vielleicht auch eine Übersetzung sich besorgen, wie zum Beispiel die Neue Genfer Übersetzung, wo die Psalmen auch in einer etwas moderneren Sprache übersetzt sind oder die Hoffnung für alle oder so. Es gibt Übersetzungen, die wirklich hilfreich sind, nicht so einen ganz alten, altdeutschen Text, wo Worte drin sind, die man heute auch überhaupt nicht mehr gebrauchen würde. Und da gibt es einen Psalm, an dem möchte ich es euch jetzt beispielhaft zeigen, der Psalm 85. Psalm 85. Der beginnt damit, dass der Psalmist sagt, Gott, du bist so voller Gnade, du bist so liebevoll, du bist so bereit, uns zu vergeben, du bist so sehr daran interessiert, dass wir mit unserer Vergangenheit klarkommen, aufräumen und du uns eine Zukunft bereitest. Das so beginnt der Psalm. Gigantisch. Also schon allein das zu Gott zu bringen und zu sagen, Herr, ich freue mich so, ich finde das so spannend, ich finde das so toll, dass du so bist, wie du bist. Und unfassbar groß, unfassbar liebevoll. Und dann formuliert der Beter eine Bitte in Vers 7. Willst du uns nicht wieder neues Leben schenken, damit wir uns über dich freuen können? Das ist die zentrale Stelle in diesem Psalm. Eine Bitte. Willst du uns nicht wieder neues Leben schenken, damit wir uns über dich freuen können? Und das ist ein Satz, über den du nachdenken kannst. Wer, an wen wenden wir uns? Wir wenden uns an Gott allein. Willst du nicht? Also so impliziert, du ist eigentlich keine Frage, du willst es. Wir wissen es, du willst es. Wir sind völlig mit dir übereins, wir wollen das, du willst das, willst du uns? Und dann sagt er, neues Leben schenken. Und das ist im Grunde das, worum es dann auch geht. Und das ist das, was mein Gebet ist hier für Amberg und für die Oberpfalz und für dein Leben und für Leben von ganz vielen Menschen. Denn unsere Vision ist ja, wir wollen so viele Menschen wie möglich in diese Beziehung zu Jesus einladen, die dann wächst. Neues Leben bedeutet aufwecken, auferstehen, erwecken. Willst du uns nicht wieder Erweckung geben? Willst du uns nicht wieder aufwecken? Willst du uns nicht wieder neues Leben geben? Und es hat in allen Jahrhunderten immer wieder diese Erweckungen gegeben. Es hat immer wieder die Situation gegeben, wo Leute genau das gebetet haben. Herr, willst du nicht? Und Gott sagt, ja, ich will. Ich will unbedingt. Aber ich brauche Menschen, die mit mir verbunden sind. Ich brauche Menschen, die nicht nur hören, dass ich sie liebe, sondern die auch mich lieben und die wollen, was ich will. Und die ihr Leben und ihren Lebenswandel nach mir ausrichten. Und dann sagt er von Neuem. Und das ist das, was Gott immer wieder tut. Er tut es immer wieder von Neuem, in jeder Generation, auch in unserer Generation. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass wir das wirklich ergreifen, dass wir das wirklich mal für möglich halten, dass wir nicht sagen, es geht alles so weiter wie immer, die nächsten 10 Jahre sind wie die letzten 10 Jahre. Nein, willst du uns nicht wieder neues Leben schenken? Wieder neues Leben schenken, wieder neues Leben schenken, von Neuem. Du hast es getan, wir können es in der Geschichte lesen und du wirst es wieder tun. Und warum nicht hier? Warum nicht mit uns? Und warum soll das geschehen? Damit wir uns freuen können. Ich erzähle euch das, sagt Jesus, damit eure Freude vollkommen wird, damit ihr euch freuen könnt, damit ihr euch freuen könnt. Und das ist ein Merkmal aller dieser Aufbrüche gewesen in allen Jahrhunderten. Das Merkmal dieser Aufbrüche war immer Freude. Freude, teilweise ein bisschen aufdringlich, weil die Leute einfach dann angefangen haben zu lachen. Aber es ist auch ein Merkmal der Freude, wenn du lachst. Aber nicht Freude einfach nur haha, weil ein Kabarettist irgendwie was Witziges erzählt, sondern Freude an dir, damit sie sich wieder über dich freuen können. Und das ist mein Gebet in dieser Serie durch die Augen des Löwen, dass du hörst, dass Gott dich liebt, dass du diese Sehnsucht in dein Herz bekommst, dass du sagst, ich möchte gerne mit diesem Gott verbunden werden, neu verbunden werden, verbunden bleiben. Ich möchte gerne hören, was er hört und ich möchte dieses Leben, diesen Saft, diese Energie in mein Leben haben. Und dann möchte ich diese Kraft spüren in meinem Umfeld und möchte mich an dir freuen. Gott, möchte mich an dir freuen. Und dann nimmt dieser Psalm diese Wendung und vielleicht hat Jesus genau das im Kopf gehabt, als er dieses Johannesevangelium, diese Aussagen gemacht hat. Da sagt er, Herr, zeig uns doch, wie sehr du uns liebst. zeig uns doch, wie sehr du uns liebst. Lass uns deine Rettung erfahren. Und du hast heute das gehört. Ich habe es dir stellvertretend für Jesus, Johannes hat es aufgeschrieben, ich habe es dir gesagt, das hat Jesus gesagt, sagt Johannes, er sagt es dir heute, ich liebe dich. Aber vielleicht möchtest du das zu deinem Gebet machen, vielleicht möchtest du tatsächlich heute und in der nächsten Woche sagen, Herr, zeig mir doch, wie sehr du mich liebst und lass mich deine Rettung erfahren. Lass uns deine Rettung erfahren. Herr, gib uns wieder neues Leben, dass wir uns an dir freuen können. Schenk uns Aufbrüche. Schenk uns Aufbrüche. Es fängt mit dir an. Es fängt mit deinem Herzen an. Jesus liebt dich. Und es bleibt aber nicht stehen, denn dieser Psalm endet gigantisch. Also es fängt bei dir an, dass du das hörst. Jesus liebt mich. Und du sagst, krass, Jesus, ich liebe dich auch. Oh, ich möchte unbedingt bei dir bleiben. Wir müssen zusammenziehen. Ich will nicht nur Gast bei dir sein, sondern ich will bei dir einziehen. Oder zieh du bei mir ein. Also wir müssen zusammen wohnen. Wir müssen beieinander bleiben. Wir müssen beginnen, dasselbe zu wollen. Ich will das, was du willst. Sag mir, erklär es mir, hilf mir. Und dann kommt diese Freude in dein Leben hinein und dann passiert Folgendes. Dann verändert sich nicht nur dein Leben, sondern in diesem Psalm kommt dann diese gigantische Verheißung. Da heißt es, dann begegnen einander Gnade und Wahrheit. Dann küssen sich Gerechtigkeit und Frieden. Stell dir mal vor, das wirkt sich aus in deinem Umfeld, in deiner Stadt, in deiner Gesellschaft, in deinem Land. Das sind die Auswirkungen, die du auch in den früheren Aufbrüchen gesehen hast. Herr, fang bei mir an. Erwecke mein Herz. Sende deinen Geist, wir haben es eben gerade gesungen. Lass dein Reich kommen in meiner Familie, in meiner Stadt, in meinem Land. Herr, zeig uns, wie sehr du mich lieb hast, wie sehr du uns lieb hast. Mach das zu deinem Gebet bei dem letzten Lied.